Ja, unser Thema heute, wir wollten schon gerne, wenn wir nur dürften. Dagegen dürften viele, aber die wollen nicht. Meine erste Frage an mich selber war, wo stehe denn ich? Was hat es für mich zu bedeuten? Ich lese uns jetzt aus dem Markus-Evangelium, aus Markus 1, die Verse 16 bis 20. Ich denke, ihr kennt alle diesen Text. Als er aber am Galiläischen See entlang ging, sah er Simon und Andreas, dessen Bruder, wie sie ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sagte zu ihnen, folgt mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort verließen sie ihre Netze und folgten ihm. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Zebedäus und dessen Bruder Johannes, wie sie im Schiff die Netze flickten. Auch sie rief er gleich, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Tagelöhnern im Boot und folgten ihm. Was war geschehen? Jesus kam nach Galiläa und hat das Evangelium gepredigt. Und seine Botschaft lautete, die Zeit ist erfüllt und nach dem prophetischen Zeitplan gab es ja einen Zeitplan, wo das wirklich alles in Erfüllung gehen sollte. Denkt man nur an Johannes den Täufer. Die Erscheinung des Königs sollte kommen. Und dann war er da. Das Reich Gottes war ganz nah und er bot dem ganzen Volk Israel durch Jesus die Errettung an. Er rief die Menschen zur Buße auf. Sie sollen an das Evangelium glauben. Und um ins Reich kommen zu können, mussten sie sich von ihren Sünden umkehren und die gute Nachricht in Bezug auf Jesus glauben. Und meine Frage an mich war wieder, woher kommt dieser Glaube? Und ich denke, man glaubt nicht so einfach von selbst, einfach so, sondern von Gott angeredete Glauben. So war es ja auch beim Abraham, dem Vater aller Glaubenden. Auch Paulus benutzte Gott, um uns zu sagen, der Glaube kommt aus dem Gehörten. Wo nichts zu hören ist, da ist auch nichts zu glauben. Und wir wissen es alle, der Glaube muss auch in unser Herz fallen. Es wird an Widerständen nicht fehlen. Glaube ist bei Markus immer ein Dennoch-Glaube. Es kommt eine felsenfeste Ruhe über ihn. Und ich sage mal, er lässt Gott Gott sein und gibt Gott die Chance, in seinem eigenen Leben zu wirken. Und in der Bibel steht, an solchen Menschen hat Gott seine helle Freude. Und von Abraham heißt es, das rechnete ihn Gott zur Gerechtigkeit. Es gibt aber auch den Unglauben, den Streik gegen Gottes Freudenbotschaft. In Markus 9, 19 sagt Jesus zu der Menge, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Und nun zu unserem Text, wie Jesus die vier Fischer zum Dienst beruft. Und wir wissen es alle, um diesen Dienst, da kann man sich nicht bewerben. Der kam ja damals auch direkt von Jesus. Und die Verse 16 bis 18, als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas beim Fischen. Und Jesus sah mit einem Blick von anderer Qualität, wie wir sehen. Weil Sehen und Sehen ist nicht dasselbe, das wissen wir alle. Jesus fasste die beiden nicht nur ins Auge, er fasste sie auch ins Herz. Und warum hat er sie ins Herz gefasst? Er wollte sie nicht mehr aus dem Auge verlieren. Die Bibel erkennt das erwählende Sehen in zahlreichen Stellen aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Jesus kannte die zwei ja schon, sie waren schon ganz zu Beginn seines Dienstes zu Jüngern geworden. Das könnt ihr nachlesen bei Johannes 1,40 und 41. Aber jetzt hat er sie berufen, mit ihm zu leben. Und er verhieß ihnen, sie zu Menschenfischern zu machen. Und dann der Vers 19 und 20. Jesus traf dann Jakobus und Johannes, als sie ihre Netze flickten. Und als auch da der Ruf erklang, nahmen sie Abschied von ihrem Vater und folgten ihm noch. Überlegen wir mal, was jetzt das für eine Herausforderung war. Sofort, lesen wir, gaben sie ihr einträgliches Geschäft als Fischer auf und leisteten, ohne zu wissen, was auf sie zukommt, Gehorsam. Wir sollten beachten, dass es sich hier um eine Vorankündigung handelt. Die Nachfolge ist noch nicht die Sendung, sondern diese folgt ihr erst. Immerhin hat ja die Nachfolge durch die angekündigte Sendung ihre Ausrichtung erhalten. Sie erschöpft sich nicht in einem exklusiven Zweierverhältnis zwischen Jesus und einem Jünger. Ihr neues Leben gehört wie das Leben Jesu all seinen Menschen. Und immer wieder bauen biblische Berufungen ein Dreierverhältnis auf. Da ist einmal der Herr, sein erwählter Knecht und da sind die Menschen, denen dies zugutekommen soll. Wir finden das ja schon in alttestamentlichen Berufungsgeschichten. Und der Jünger, neuer Beruf, wird mit Hilfe ihres Alten erläutert. Denkt man nur, wie einst der Hirte David als Hirte zu einem Menschenhirten wurde. So wurden diese Fischer auch zu Menschenfischer. Und dieses Bildwort führt wiederum ins Alte Testament. In Habakuk 14, 17 können wir lesen, zum Beispiel ist da Gott der richterliche Fischer. Ich möchte uns noch einen Gedanken weitergeben, speziell auf den Wortdienst dieser Jünger. Man darf dieses Menschenfischen nicht mit Menschenfangen verwechseln. Zum Beispiel in listigen und verschlagenen Sprechen. Diesen negativen Klang sollte man von uns abstreifen. Die Berufung der Jünger schloss die Zusage besonderer Weisheit und Kraft zum Heroldsdienst für das Reich Gottes in sich. Durch ihr vollmächtiges Bekenntnis wurden diese einfachen Männer in der Tat zum Grundstock eines blühenden, erneuten Israels. Der Ausdruck von Menschen fischen oder fangen war so speziell und auch missverständlich, sodass er sich in der Urchristenheit nicht einbürgerte. Wenn wir den Paulus hören, er spricht von Menschen gewinnen, im Sinne von Menschen retten. Und ich frage mich nochmal, warum diese Fische? Und ich denke, dieses Fischen kann man auch mit Seelen gewinnen. So sehen. Erstens einmal, was hat es mit auf sich? Was kann man mit vergleichen? Es erfordert Geduld und es gibt oft einsame Stunden und Tage des Wartens. Es erfordert Geschick, mit Ködern und Netzen umzugehen. Und es erfordert Unterscheidungsgabe und gesunden Menschenverstand, um dorthin zu gehen, wo die Fische sind. Es erfordert Ausdauer. Wer schon mal geangelt hat, der weiß, ein guter Fischer, der gibt so schnell nicht auf. Es erfordert Stille. Man kann es im Gebet vorbereiten. Und ich denke, die beste Methode dafür ist, Störungen zu vermeiden, sich manchmal auch im Hintergrund zu halten. Warten, bis sich eine geeignete Möglichkeit ergibt. Wir wollen und können nicht. Vielleicht eine willkommene Ausrede? Sicher ist, wir müssen uns in der Corona-Krise an die öffentlichen Richtlinien halten, einen Ausweg suchen. Unser Gebetskreis in der Realschule in Ebermannstadt war nicht mehr möglich. Wir haben ihn jetzt zu uns nach Hause verlegt. Der Gebetskreis der Gideons bei Manfred in Forchheim, der funktioniert nur, weil wir treu bleiben. Zum Teil sind wir drinnen, zum Teil auch über Telefonkonferenz. Die Technik macht es möglich, das ist super. Auf der anderen Seite kann sie uns aber vielleicht zur Stolperfalle werden. Ich muss ja nicht aufstehen, kann in aller Ruhe das von zu Hause verfolgen. Versteht mich nicht falsch, ich muss mich auch an meiner eigenen Nase packen. Und dann merke ich einfach, mir fehlt etwas in dieser Gebetsgemeinschaft. Und zwar die Gemeinschaft mit meinen Brüdern. Und ich habe mich gefragt, Ist die Angst stärker als unser Glaube? Jeder selber kann entscheiden. Und ich will auch hier niemandem ein schlechtes Gewissen einreden. Denken wir nur an unsere Schwestern und Brüder in anderen Ländern, die verfolgt werden wegen ihres Glaubens. Unter welchen Umständen sie das Wort Gottes weitergeben müssen. Und sie bitten uns auch immer wieder um Gebetsunterstützung. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Das haben wir vorhin schon mal gehört. Und ich sage nur, wie gut haben wir es hier in Deutschland. Wir dürfen unseren Glauben bekennen, ohne Angst haben zu müssen. Auch unsere Missionare haben keinen leichten Stand. Und eigentlich hätte heute der Markus da sein sollen und wollte Zeugnis geben, wie er den Ruf Gottes gehört hat. Aber er ist leider erkrankt. Kommen wir mal zu unserem GMB in den Kirchen. Wenn es irgendwie möglich ist, finden sie statt, so wie heute bei uns. Und ich frage mich im persönlichen Umfeld, nicht nur die Gideons, jeder ist aufgerufen, das Evangelium zu verkünden. Und in dieser Krisensituation wichtiger denn je. Wir sollen nicht aufgeben. In seinem Wort steht, wir werden zum Menschenfischer, wenn wir treu bleiben, ihm ähnlicher werden. Und ich denke, je ähnlicher wir ihm sind, desto erfolgreicher können wir sein, Menschen für ihn zu gewinnen. Und unsere Verantwortung ist es, ihm zu folgen. Und ich denke, er wird für alles andere sorgen. Und damals wie auch heute ruft er noch Menschen, alles zu verlassen, ihm nachzufolgen. Weder Besitz noch Verwandtschaft dürfen ein Hindernis sein für den Gehorsam. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, andere könnten und wollten nicht. Ich füge noch hinzu und trauen sich vielleicht nicht. Und ich habe wieder drüber nachgedacht, wie das bei mir war. Und letzten Sonntag haben wir in der Predigt was über Prägung und Vertrauen gehört. Und was hat mich lange Zeit geprägt? Als ich klein war, hat mein Pfarrer immer zu mir gesagt, du bist so klein, aus dir wird wohl nie was werden. Und das ist mir immer wieder nachgegangen. Bei der Bundeswehr war ich zwar einer von den Kleinsten, aber ans Aufgeben habe ich nie gedacht. Ich habe alles dran gesetzt, um mit den Großen und Starken mithalten zu können. Auch oft mit unfairen Mitteln. Später dann konnte ich mich selbstständig machen und ich konnte sagen, ich habe es doch geschafft. Aus mir ist was geworden. Mit 40 Jahren war ich auf den Höhepunkt meines Lebens. So habe ich damals gedacht. Ich war zwar katholisch, ging auch ab und zu zur Kirche, hatte aber keinen Bezug zum Glauben. Und dann kamen die Zeugen Jehovas und haben mich zum Nachdenken gebracht. Und mir war klar, das kann nicht alles für mich gewesen sein bis jetzt dieses Leben. Und die Baptistengemeinde hier in Forchheim, die ist dann meine zweite Heimat geworden. Und hier bin ich wirklich zum wahren Glauben an Jesus Christus gekommen. Hier habe ich mich auch taufen lassen. Und dann habe ich gebrannt. Ich konnte Zeugnis um Zeugnis geben. Meine frühere Leidenschaft, das habe ich schon mal erzählt, war ja das Fußballspielen. Und hier konnte ich zeigen, dass ich eine neue Kreatur wurde, so wie es in der Bibel steht. Ich war eigentlich bekannt als harter und unfairer Spieler. Und dann kamen schon manchmal die Fragen, ja, was ist denn jetzt los mit dir? Bist jetzt alt geworden, kannst nicht mehr. Und dann meine Antwort, die ist oft belächelt worden. Bist wohl ein Heiliger jetzt geworden. Aber durch den Sport, durch diesen Fußball, durfte ich bezeugen, dass ich ein Kind Gottes bin. Und ihr könnt euch vorstellen, nach dem Spiel in so einer geselligen Runde, wenn ich Zeugnis von Gott gegeben habe, dieses Gelächter, wo dann war, aber ich habe mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und ich konnte einfach immer wieder sagen, ja, der Herr ist mein Hirte und ich will ihm nachfolgen. In der Zwischenzeit bin ich ein Gideon geworden und ich konnte damals schon immer wieder mal so eine kleine Bibel weitergeben, nach dem Fußballspiel. Aber jetzt kam dann was, was eigentlich meinen Glauben erschüttert hat. Einige Jahre später besuchte ich einen theologischen Grundkurs und bin dort wirklich an die Grenzen meines Glaubens gekommen. Meine Frage war damals, wo ist meine erste Liebe geblieben? Und viele Gebete waren nötig, um mich wieder in die richtige Spur zu bringen. Mein Vertrauen zu Jesus wurde wieder gestärkt. Und mir ist wieder klar geworden, was in der Bibel steht. Seid wachsam und betet füreinander. Der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen, wenn er erwischt. Es war damals eine schwere Zeit für mich. Und der Pastor Hermann Heinrich hat damals zu mir gesagt, die Theologie ist eine Schatztruhe, aber sie kann auch zum Giftschrank werden. Manche könnten und wollen nicht. Und in dieser Phase meines Lebens, da konnte und wollte ich auch nicht ein Zeuge sein. Mir hat einfach der Mut gefallen. Und ohne Gebete anderer Christen bin ich überzeugt, wäre ich verloren gewesen. Hätte ich meinen Glauben nicht mehr gefunden. Und dann habe ich eigentlich spüren dürfen, Gott hat die Gebete erhört. Und er hat mich wieder zu einem Menschenfischer gemacht. Und mein Vertrauen zu ihm war plötzlich wieder da. Ich habe mir es eigentlich nicht vorstellen können. Und ich habe festgestellt, wir haben einen gnädigen Gott. Und er vergibt gerne, wenn wir Buße tun. Es gibt immer wieder einen Neubeginn. Das dürfen wir immer wieder uns vor Augen halten. Und unser Vorrecht ist es, im Gebet füreinander einzustehen. Unser gemeinsames Gebet ist die größte Waffe gegen den Durcheinanderbringer. Wir sollen seine Stimme kennen. Das ist auch immer wieder wichtig. Verschiedene Stimmen wollen auf uns einwirken. Ist es wirklich die Stimme Gottes oder wer will uns durcheinander machen? Unser Gott ist ein gnädiger Gott, ich sage es nur mal, und ein liebender. Und wenn wir bei ihm bleiben, dann kann uns niemand aus seiner Hand reißen. Wir wollen und könnten nicht. Andere können und wollen nicht. Was ist bei mir übrig geblieben, mein Fazit? Wir sollten niemanden verurteilen, wenn er mal strauchelt und kraftlos wird. Wir brauchen Geduld, nicht gleich aufgeben. Und wenn Gott spricht, dann sollten wir bereit sein. Und wenn Gott sagt, geh, dann sollten wir auch im Vertrauen gehen. Ich möchte es nur mal wiederholen. Wir sind seine Erben durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wenn wir seine Erben sind, dann sind wir auch seine Kinder. Und Gott ist ein barmherziger Gott. Und er bittet auch uns, dass wir barmherzig miteinander umgehen. Und seine Liebe verbindet uns überall auf der ganzen Welt. Wir sind Brüder und Schwestern. Und das ist nicht nur ein Satz. Wer Jesus als seinen Herrn anerkennt, der geht einst in die himmlische Ewigkeit. Egal welcher Konfession du angehörst. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann tu es jetzt. Werde ein Nachfolger, ein Menschenfischer. Und Jesus möchte gerade dich heute anreden, der noch Zweifel hat. Vertrau ihm. Er kennt den Weg ins Vaterhaus. Und ich habe immer wieder in meinem Leben spüren dürfen, wenn wir ganz nah bei ihm bleiben, wenn wir sagen, Herr, was möchtest du, dass ich jetzt tue? Dann kriegen wir eine Antwort. Oft wollen wir vielleicht die Antwort wegschieben, weil sie uns nicht passt in unserem Leben. Aber wenn wir wirklich genau hinhören und wir sind bereit, wenn er sagt, geh, dann geh. Und ich denke, das ist das Wichtigste für uns als Christen. Egal Gideons oder als normale Christen. Wir müssen Jesus wirklich ähnlicher werden. Und wenn wir wirklich dann bei ihm sind, dann kann uns nichts mehr passieren. Das mag vielleicht jetzt mancher sagen, ja, das kannst vielleicht du so oder manch andere, die schon fest glauben. Jesus kann auch deinen Glauben stärken, wenn du noch nicht so weit bist. Und das ist das Wichtige dran, an dieser Botschaft von heute, was wir mitnehmen sollen. Dass wir dann nachfolgen, dass wir wirklich wissen, wir sind sicher in seiner Hand. Amen. Wir wollen jetzt auf ein Lied hören und wer möchte, der kann gern dazu aufstehen, seine Hände aufheben. Er kann aber auch sitzen bleiben. Niemand soll auf den anderen schauen. Jesus schaut in dein Herz. Und wir hören jetzt das Lied, Ich folge dir.